Politische Unsicherheiten, eine fragile Absichtserklärung für ein Kriegsende und anhaltende Konflikte rund um die Straße von Hormuz. Hinzu kommt die Angst vor einer Rückkehr der Inflation. Auf der Welt und an den Kapitalmärkten herrscht eine gewisse Unsicherheit. Mitten in diesem unruhigen Fahrwasser rückt vor allem eine Anlageklasse wieder in den Fokus, die lange Zeit eher wenig Aufmerksamkeit genossen hat: die Rohstoffe. Warum erleben Rohstoffe gerade eine regelrechte Renaissance? Wie nutzt man Rohstoffe klug im Portfolio? Und was heißt das eigentlich für Anlegerinnen und Anleger? Wir sprechen drüber in dieser Folge Investments Insight.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mikro trifft Makro Investments Insight. Ich begrüße einmal natürlich alle, die uns heute zuhören, und ich freue mich, dass ich zwei ganz wunderbare Gäste hier im Studio habe. Einmal unsere Volkswirtin und Rohstoffexpertin Dr. Gabriele Wiedmann und Jagdeep Singh. Er ist Portfolio-Manager für Multi-Asset und Commodities. Das ist das englische Wort für Rohstoffe übrigens. Und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid heute. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo zusammen, schön heute hier im Studio zu sein.
Hallo Jagdeep, hallo Dirk. Ich freue mich, mit euch gemeinsam im Studio zu podcasten.
Ja, und wir haben ja auch ein Thema, das euch beide verbindet, wenn auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Die Gabriele, du bist eher so, ja, mit so einem Helikopterblick unterwegs auf das Thema Rohstoffe, volkswirtschaftlich. Und Jagdeep, du bist eher, ja, im Portfolio-Management so ganz unten an der Basis. Du guckst dir die Rohstoffe wirklich Stück für Stück an, du guckst auf die Märkte. Also ihr habt irgendwie dasselbe Thema, aber ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Und deswegen finde ich es auch ganz spannend, dass wir heute genau das mal vereinen und auf der einen Seite mal gucken, was passiert eigentlich volkswirtschaftlich bei Rohstoffen und was passiert eigentlich im Portfolio? Und Gabriele, wir fangen zunächst mal ganz grundlegend an, denn wenn wir von Rohstoffen sprechen, da denken wir ja zuerst an Öl, Gold, mir fällt da immer auch noch Kaffee ein, wir mögen alle Kaffee. Also es gibt ja ganz viele Rohstoffe, über die man reden könnte. Kannst du uns da mal vielleicht einen Überblick geben über die Arten von Rohstoffen, die es gibt? Wie kann man das vielleicht klassifizieren?
Du hast ja gerade eben gesagt, Dirk, ich als Volkswirtin bin eher in der Vogelflugperspektive oder Helikopterperspektive unterwegs. Und tatsächlich schauen wir zuerst mal auf die vier Hauptgruppen. Man unterscheidet bei den Rohstoffen einfach vier große Segmente. Und das erste, daran denkt man, glaube ich, auch zuallererst, das ist das Segment Energierohstoffe. Dazu gehört Rohöl, Erdgas, aber auch Kohle und ganz viele Unterarten auch noch von Öl. Segment Nummer zwei, das sind die Industriemetalle. Das sind so die klassischen Metalle drin, an die man auch wieder gleich denkt. Kupfer, Aluminium, Blei, Nickel. Dann die Edelmetalle. Du hast ja gerade eben schon gesagt, Gold. Aber es ist eben nicht nur Gold, sondern auch Silber. Es ist Palladium, es ist Platin dabei. Und dann noch das etwas schwierigere Thema-Segment. Das sind die Agrarrohstoffe, bei denen man ja immer wieder sagt, boah, an den Märkten und Spekulation. Aber Agrarrohstoffe sind ein wichtiger Teil der Rohstoffe. Dazu gehören dann die ganzen Nahrungsmittel, die Agrargüter. Das sind die Klassiker wie Mais, Weizen, Kaffee, Kakao, für die das Koffein nicht so mögen, Sojabohnen, aber auch so Dinge wie Lebendrind oder Orangensaftkonzentrat. Das Interessante ist, dass diese vier Gruppen nicht nur sachlich so zu unterscheiden sind, sondern auch, dass sie ganz eigene Preistreiber haben. Das ist beispielsweise bei ganz vielen Agrarrohstoffen das Thema Witterung, weil Ernte, je nachdem wie viel oder wenig da ist, das treibt die Preise. Aber es ist auch ganz einfach die Konjunktur, wo viel Wachstum, da viel Nachfrage nach, gerade nach den Industriemetallen, aber auch nach Edelmetallen wie Silber oder Palladium und Energie sowieso, also die Konjunktur. Und nicht zuletzt das Thema Krisen, was ja jetzt gerade wieder die Energiepreise ganz schön hin und her treibt, und natürlich auch das berühmte Krisenmetall, Edelmetall, nämlich das Gold.
Ja, genau das macht es ja irgendwie auch so spannend. Also wenn wir da jetzt drauf schauen, das ist eine enorme Vielfalt, über die wir da reden, an verschiedensten Sachen. Du hast ja eben schon gesagt, ne, Öl, Gold und Sojabohnen, das sind komplett unterschiedliche Dinge und sie sind auch komplett unterschiedlich zu bewerten, natürlich zum gleichen Zeitpunkt komplett unterschiedliche Preistreiber. Und das haben wir ja auch dieser Tage schon mitbekommen, dass es sehr sensibel ist mitunter, was da passiert im Hintergrund an Rädchen, die sich drehen, und auf einmal steigt der Ölpreis. Haben wir jetzt spätestens alle an der Zapfsäule gemerkt. Warum sind denn Rohstoffe eigentlich immer sofort das erste große Thema in den Nachrichten, sobald es irgendwie politisch oder wirtschaftlich zur Sache geht, sagen wir mal so. Weil das ist ja immer, kommt sofort hoch. Der Ölpreis steigt, der Ölpreis fällt. Ja. Was auch immer passiert, irgendein Rohstoff wird immer beeinflusst.
Und das ist zurzeit noch mal stärker, weil wir ja jetzt gerade zwei Konflikte hatten, nämlich zum einen der Russland-Ukraine-Krieg, wo es mindestens um ein Land geht, wo ja ganz viele wichtige Rohstoffe sind, Energierohstoffe, nämlich Russland mit Erdgas und mit Rohöl, und jetzt der Nahostkonflikt, also der USA-Iran-Krieg, wo es wiederum um Öl und Gas geht. Also gerade diese Energierohstoffe, die oft in solchen Krisenregionen auch relevant sind. Und da, wenn du sagst, das ist immer wieder so, gerade die Energierohstoffe sind halt der Schmierstoff der Weltwirtschaft. Und deshalb, sobald irgendwo was los ist in der Weltwirtschaft, dann redet man auch gleich wieder über die Energierohstoffe und über die Industriemetalle natürlich auch. Also das ist so das eine Argument, was ich mal sagen würde, dass, warum es so wichtig ist, dann, warum dann so ein großes Thema kommt. Es ist natürlich auch, Rohstoffe sind real greifbar. Rohstoffe sind am Ende, zumindest bei den haptischen Gütern, immer auch der Ursprung von der Produktion. Auch das ist ja ein wichtiges Argument. Und wenn du jetzt auch nochmal das Thema Weltpolitik ansprichst, dürfen wir nicht vergessen, dass Rohstoffe immer wieder gerne als politisches Druckmittel genutzt werden, um andere Länder dazu zu bringen, dass sie eigene Pläne dann auch unterstützen. Das haben wir jetzt beispielsweise bei den USA gesehen in den letzten Jahren. Aber auch bei China, also USA, die gerne das Rohöl als Druckmittel nutzen, oder China mit seinen seltenen Erden, wo man versucht, da auch wieder seine politischen Ziele durchzusetzen. Und am Ende muss man auch noch sagen, ich selbst als Volkswirtin sage zurzeit immer ganz stark, es hängt ganz viel von den Märkten, hängt von der Inflation ab. Und Rohstoffpreise machen Inflation, das merken wir jetzt auch wieder. Du hast es ja eben erwähnt, mit dem berühmten Thema das Benzin an der Tankstelle.
Genau, da gucken wir vielleicht nachher nochmal drauf. Jetzt würde ich gerne mal zu unserem anderen Gast wechseln. Jacques-Yves, du bist ja eher so auf der, ja, ich würde mal sagen, auch schon auf der praktischen Seite unterwegs, was die Rohstoffe angeht. Also Gabriele, die hat ihre Zahlen, die hat ihre Tabellen. Du musst jetzt irgendwas damit anfangen. Reicht es, wenn ich jetzt als Anlegerin oder Anleger in so einem Umfeld sage, wo man vielleicht sagt, na, da kommt jetzt ein bisschen Inflation, da passiert was an den Märkten, wenn ich hergehe und zum Goldhändler meiner Wahl gehe und sage, ich hole mir jetzt so eine Goldmünze, die lege ich mir zu Hause in die Schublade und dann bin ich ja auch in Rohstoffe investiert. Das wäre wahrscheinlich aus deiner Sicht jetzt nicht unbedingt ausreichend.
Ja, richtig. Also nein, ganz so einfach ist es leider nicht. Also der entscheidende Punkt aus Portfoliosicht ist, also wie wir schon gehört haben, dass Rohstoffe keine homogene Anlageklasse sind. Wir haben die vier Hauptgruppen kennengelernt: Energie, Edelmetalle, Industriemetalle und Agrarrohstoffe. Und diese Segmente reagieren jeweils unterschiedlich auf unterschiedliche Treiber. Gold zum Beispiel kann in bestimmten Marktphasen durchaus defensiv sein, etwa wenn die Unsicherheit groß ist oder eben die Realzinsen sinken. Energie dagegen hängt deutlich stärker an geopolitischen Ereignissen, von Angebotsengpässen, aber auch von konjunkturellen Nachfrage. Das sind zwei verschiedene Profile in einem Portfolio. Vielleicht können wir uns erinnern, im Januar, wo der Goldpreis sozusagen am Peak war, wo das Sentiment auch am Peak war, da hieß es eigentlich, man braucht nur Gold, ja. Aber wie wir es später gesehen haben, Ende Februar, dass eben unterschiedliche Treiber, so wie der Krieg in Iran, eben auch andere Rohstoffe antreibt. Deshalb würde ich sagen, eine Einzelwette auf Gold oder Öl ist aus Portfoliosicht etwas zu eng gedacht. Was wirklich zählt, ist eine breite Streuung über verschiedene Rohstoffsegmente hinweg.
Hm. Das gilt ja für Vermögensanlagen eigentlich grundsätzlich, ne? Gabriele, ja. Du sagst das immer. Ja. Ich habe schon einige von deinen Vorträgen gehört. Die Streuung ist das Wichtigste bei der Vermögensanlage, wenn man an den Kapitalmärkten agiert. Und das gilt natürlich bei Rohstoffen genauso. Einzelwetten sind immer mit Risiko verbunden, ne?
Und gerade bei Rohstoffen, wo wir ja immer wieder so extreme Ausschläge auch haben, weil die ja immer wieder hoch spezialisiert sind. Also in der Tat, gerade da hochlebe die Streuung.
Ja. Ja. Jetzt lass uns nochmal zum Thema Inflation zurückkommen. Da hast du mir eben schon das Stichwort geliefert sozusagen. Und die Inflation, das war ja so ein bisschen das Schreckgespenst der letzten Jahre. Wir hatten ja enorm hohe Inflationsraten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie eng hängen denn Rohstoffpreise und Inflation tatsächlich zusammen? Also sind Rohstoffpreise eigentlich die Verursacher der Inflation oder erzeugt Inflation höhere Rohstoffpreise? Also es ist so ein klassisches Henne-Ei-Problem wahrscheinlich, oder?
Ist es schon, da hast du recht, genau. Also ich würde schon mal sagen, ganz stark, Rohstoffe sind Preistreiber. Aber in der Tat habe ich dann eben auch, wenn Inflation ist, dann ist oft starkes Wachstum und starkes Wachstum befördert dann wieder die Rohstoffpreise. Also es ist dann immer wieder dieser Kreislauf. Das eine, wenn du jetzt gerade speziell nochmal Anfang der 20er Jahre ansprichst, die Jahre 21, 22, 23 mit Inflationsraten in Deutschland, wo wir 10% Inflation hatten, also ich hätte im Leben nicht gedacht, dass wir da wieder hinkommen. Die eine Ursache war ja der Russland-Ukraine-Krieg mit den stark gestiegenen Energiepreisen, also Rohöl- und Erdgaspreise. Und diese Preise, das ist ja die Geschichte, da steigen also Rohstoffpreise stark an. Das heißt zum einen, also die Sachen selbst, also gerade das Benzin, dann die Produkte, die werden teurer, das macht schon mal Inflation. Aber auch die Unternehmen, wenn sie produzieren müssen, die Kosten für die Unternehmen, die Kosten von den Rohstoffen, das steigt dann auch nach oben. Und das produziert insgesamt dann schon so eine Inflation oder es kann eine Inflationsspirale erzeugen, die dann am Ende auch die ganze Weltwirtschaft mit beeinflusst. Prinzipiell, das ist, glaube ich, auch in vielerlei Bewusstsein nicht so drin. Gerade die Agrarrohstoffe sind sehr stark energieabhängig, weil Agrarproduktion viel Energie braucht. Der Traktor, der wichtig ist für die Weizenernte. Also auch das ist was, was da nochmal Lebensmittelpreise dann beeinflusst. Und wir haben es ja gerade eben eigentlich schon gehabt mit dem Thema Streuung. Man darf nicht vernachlässigen, wenn bei Rohstoffen was passiert, dann sind das oft extreme Preisausschläge und diese, was wir ja dann oft haben, solche angebotsseitigen Schocks, ob das jetzt einerseits eine Dürre ist, die die Ernte verhindert oder irgendwelche Schädlinge, was plötzlich Kaffee nicht mehr oder dass der Kaffee dann ganz knapp ist. Oder eben angebotsseitige Schocks auch wie Krisen, Kriege, die dann plötzlich verhindern, dass genug Öl da bei uns ankommt. Am Ende ist das aus meiner Sicht, aus volkswirtschaftlicher Sicht auch ein ganz zentraler Punkt, warum die Rohstoffmärkte so wichtig sind für uns. Weil wenn mal Preiserhöhungen kommen von der Rohstoffseite und dann kommen die berühmten Zweitrundeneffekte. Also es wird was teurer, das Benzin wird teurer, die Beschäftigten sagen, boah, das Leben wird zu teuer, ich brauche jetzt höhere Löhne. Die Unternehmen sagen, boah, die Kosten steigen, wir müssen unsere Preise erhöhen. Und wenn sich das dann mal weiter frisst mit höheren Kosten, dann kommen wieder die Beschäftigten sagen, aber dann brauchen wir wieder höhere Löhne. Die Löhne sind wieder höhere Kosten für die Unternehmen. Und der Ausgangspunkt waren die Rohstoffe. Das ist das Gefährliche einerseits und das ist auch das andere, warum wir wissen, Rohstoffmärkte selbst als Anlagemärkte sind das eine interessante, aber sie beeinflussen damit eben auch die Aktien- und die Rentenmärkte. Sind also am Ende doch so ein gewisser Kern von allem, worüber wir nachdenken.
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, Gabriele. Es gibt so viele Rädchen im Hintergrund ja. Und man weiß immer gar nicht, naja, wenn es jetzt das eine anfängt zu drehen, also du weißt es wahrscheinlich, Jacques Diep weiß es wahrscheinlich auch. Ihr könnt das einschätzen, ah, jetzt passiert da bei der Inflation was, das heißt aber, dass da wahrscheinlich auch was passieren wird und das wissen andere Marktteilnehmer auch ja. Und dementsprechend reagiert der Markt eben auch dann auf solche Veränderungen. Wenn wir jetzt nochmal auf die praktische Seite wechseln zu Jacques Diep, wenn die Inflation jetzt steigt, dann können Rohstoffe ja, so habe ich es jetzt verstanden, irgendwie auch wie so eine Art Puffer dienen im Portfolio, oder?
Grundsätzlich ja, Rohstoffe können in inflationären Phasen einen wichtigen Beitrag leisten. Das liegt daran, wie wir gehört haben, dass sie direkt mit realwirtschaftlichen Preistreibern verbunden sind. Energie, Metalle, Agrarrohstoffe stehen ja am Anfang vieler Wertschöpfungsketten und dadurch sieht man auch die Preisanstiege sehr früh in den Rohstoffen. Wichtig ist aber mir die Einordnung. Das ist kein einfacher, schon gar kein garantierter Inflationsschutz. Wie viele Rohstoffe tatsächlich beitragen, hängt stark von jeweiligen Marktregime ab. Gerade in Phasen, wo die Inflation angebotsgetrieben ist, können Rohstoffe einen erheblichen Beitrag leisten. Eben auch im Portfolio-Kontext, dass eben so eine Art Hedge-Möglichkeit da ist, dass eben Portfolien, die aus Aktien und Anleihen bestehen, durch einen neuen Baustein wie Rohstoffe eben sozusagen von dieser Inflationsproblematik geschützt werden könnten. Mhm. Aus Portfoliosicht sehen wir Rohstoffe deshalb eher als zusätzlichen Realwertbaustein, ja, der anders reagieren kann als Aktien und Anleihen.
Und so volkswirtschaftlich betrachtet heißt es ja wirklich, wenn Rohstoffpreise steigen, schadet das tendenziell den Aktien- und den Rentenmärkten. Das heißt, wenn ich Rohstoffe im Portfolio habe, dann profitiere ich auch von so einer schlechten Zeit, weil ich bei den Rohstoffen dann die Hoffnung habe, die Erwartung habe, dass ich dafür dann hier Plus habe, wenn ich mal bei Aktien- und Rentenmärkten Minus habe.
Richtig, das beste Beispiel ist ja das aktuelle Jahr, wo wir zum Beispiel Ende Februar den Ausbruch im Iran-Krieg hatten. Ja, dort ist es so gewesen, wenn man das aus Multi-Asset-Brille schaut, ja, die Aktien und die Anleihen sozusagen sind gefallen und dann war der beste Schutz sozusagen im Rohstoff.
Ja, weil Öl ist gestiegen.
Ja, genau.
So, nochmal ganz in die Praxis übersetzt. Gabriele, du kannst ja auch Praxis, siehst du?
Geht doch. Aber nur ein bisschen.
Ja, dann lass uns doch nochmal über das Marktumfeld sprechen, Gabriele, in dem wir gerade so sind. Weil wir haben Geopolitik, wir haben Inflation, aber es gibt noch ein ganz großes Thema. Und das ist die Transformation unserer Wirtschaft. Und zwar weg von fossilen Brennstoffen hin zu Nachhaltigkeit, zu erneuerbaren Energien. Wie verändert denn die Energiewende vielleicht die Spielregeln da am Rohstoffmarkt? Oder bleibt der Energiehunger bestehen? Denn der weltweite Bedarf nach Rohöl zum Beispiel, der ist ja seit den 60er Jahren kontinuierlich angestiegen. Also es hat ja überhaupt nicht nachgelassen. Im Gegenteil, wir fördern ja heutzutage ein Vielfaches der Menge wie vor 50, 60 Jahren noch.
Ich würde mal provokativ jetzt gegenfragen, Dirk, ist es wirklich so, dass die Nachhaltigkeitswende noch so aktuell ist, nachdem der US-Präsident ja von dem Thema überhaupt nichts hält? Kann man auch schon trefflich darüber diskutieren, aber du hast natürlich recht. Denn wir wissen, in ganz vielen Ländern, sogar in den USA, ist man dabei, sich von den fossilen Brennstoffen, fossilen Energieträgern abzuwenden. Allein schon, weil man weiß, was es an negativen Umweltwirkungen erzeugt. Ja, und das finde ich auch so spannend an den Rohstoffmärkten. Die Märkte funktionieren ja. Und Märkte funktionieren ja so, wo steigende Nachfrage ist, steigen Preise, wenn das Angebot gleich bleibt. Wo steigende Preise da sind, ist der Anreiz größer, dass man dann auch mehr produziert. Und das haben wir die ganze Zeit immer wieder gemerkt. Wenn Ölpreise steigen beispielsweise, dann kommen plötzlich neue Ideen, wo man das produzieren könnte, das Fracking in den USA. Und diese Märkte funktionieren auch in der Gegenbewegung. Nämlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, nachhaltige Transformation der Weltwirtschaft, weniger Bedarf an Rohöl, dann heißt das auch, dass wo weniger Bedarf an Rohöl, tendenziell dann der Ölpreis sinken kann, dann sinken die Anreize der Produktion. Manche Produktion von Rohöl wird dann auch unwirtschaftlich, wird abgestellt. Und das heißt, sogar in einer Welt mit tendenziell irgendwann perspektivisch sinkendem Rohölbedarf werden wir trotzdem steigende Rohölpreise haben in Phasen, wo zu wenig investiert wurde und wo zu wenig produziert wird. Vielleicht noch ein Ergänzendes auch dazu. Es ist ja nicht nur die nachhaltige Transformation, sondern du hast es eben angesprochen, steigender Rohölbedarf in der Welt, das war ganz viel auch von Seiten von China. China hat einen unglaublichen Energiehunger, der auch dynamisch gestiegen ist. Aber der Anstieg der Nachfrage bei Rohöl von China wird auch weniger, weil auch China ja wechselt von dieser stark industriell orientierten Wachstumsidee hin zu mehr dienstleistungsgetriebenem Wachstum und weniger fossilenergiegetriebenem Wachstum. Und auch das ist was, was tendenziell an bestimmten Märkten auch bei den Industriemetallen dazu führen kann, dass dann weniger genutzt wird. Jetzt aber eins noch dazu. Es gibt ja nicht nur den Aspekt weniger Verbrauch von fossilen Energien, sondern nachhaltige Transformation heißt auch, für Windräder, für Photovoltaikanlagen braucht man andere Rohstoffe. Und die wiederum sind zurzeit sehr gefragt. Also gerade das Thema seltene Erden, was man da ja überall braucht. Wenn ich das kurz zusammenfassen soll, also es sind Märkte leben von Angebot und Nachfrage und von Preisschwankungen. Und das heißt, egal ob wir jetzt Aufwärts- oder Abwärtsdynamik haben, wir werden immer wieder auch Preisanstiege haben bei allen möglichen Rohstoffen. Und das finde ich eben das Spannende. Ich glaube, Jagdeep, das ist auch bei dir das große Thema.
Ein Aspekt, der mir da nämlich noch einfällt, liebe Gabriele, und da das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ich habe mal in der Schule gelernt, da gibt es immer so ein Datum. Und das wurde immer genannt, so im Jahr 2035, da wird das Öl ausgehen oder so, ne? Und dieses Datum verschiebt sich ja irgendwie gefühlt kontinuierlich immer weiter nach hinten. Und wahrscheinlich heißt es jetzt bei meinen Kindern in der Schule, ja im Jahr 2055, da wird das Rohöl ausgehen, da werden wir kein Öl mehr haben auf der Erde. Aber dieses Datum scheint ja nie einzutreffen. Das ist ja auch so ein Paradoxon, was es irgendwie gibt. Und mir hat mal ein ganz schlauer Volkswirt, mit dem ich auch ab und zu podcaste, gesagt, das Öl, das wird niemals leer gehen, weil sein Preis quasi, also zumindest theoretisch, gegen unendlich steigen wird, je weniger Öl wir auf der Erde hätten.
Diesen schlauen Volkswirt kenne ich ja auch. Das ist echt ein cooler Typ. Genau, da hast du recht. Es gibt ja auch das Stichwort Peak Oil, nämlich, dass die Ölproduktion irgendwann mal ihre Spitze erreicht hat und dann zurückgeht. Da hast du vollkommen recht. Und die These von Ulrich Carter unterstütze ich voll, nämlich ich sage, bei allen Rohstoffen, die sind unendlich verfügbar. Und zwar deshalb, weil wenn sie irgendwann mal richtig knapp werden, dann werden sie so teuer, dass man Ersatz dafür findet. Und bis jetzt hat man für immer alles Ersatz gefunden und gerade Stichwort Rohöl. Es gibt unfassbar viele Rohölvorräte auf der Welt. Ich weiß noch, wie wir vor 25 Jahren darüber geredet haben, über diese Ölsande in Kanada, die einfach nicht wirtschaftlich auszubeuten sind. Irgendwann kam der technische Fortschritt, man konnte dort produzieren. Das Fracking war völlig abwegig. Irgendwann kam technischer Fortschritt und höhere Preise, dann hat man es produziert. Und unter dem Meer gibt es auch ganz schön viel Rohöl.
Ja, genau, so sieht es nämlich aus. Aber da hat man natürlich auch schon viele unangenehme Situationen von irgendwelchen Bohrinseln, die undicht wurden und dann eben
Dreck.
Sehr viel Dreck produziert haben. Das darf man auch nicht vergessen. Alles in allem klingt das aber, gerade jetzt mal so, wenn ich wieder zu Jacques rüber schaue, so aus Investorensicht nach einer ganz schönen Achterbahnfahrt. Wie geht ihr denn im Fondsmanagement oder im Portfoliomanagement mit solchen Schwankungen und Risiken ganz konkret um? Wie muss man sich das vorstellen? Wie reagiert ihr da?
Ich muss hier ehrlich sein, also Rohstoffmärkte sind zyklisch und teilweise sehr volatil. Energie kann besonders stark schwanken, das haben wir dieses Jahr mehr als genug gesehen. Wir haben einen starken Anstieg im Rohölpreis gesehen und dann haben wir auch einen starken Verfall gesehen. Edelmetalle dahingegen können defensiver wirken, ja, aber auch diese sind kein Garant für Verluste. Wenn wir uns von Januar bis heute den Goldpreis-Drawdown anschauen, wir haben über 30% Drawdown dort gesehen. In der Praxis heißt das für uns, wir setzen auf eine breite Diversifikation über die Rohstoffsegmente. Unser strategischer Kern, der bewusst nicht nur in einzelne Rohstoffe investiert, sondern breit streut. Und dazu kommt noch eine aktive Steuerung. Das heißt, wir schauen uns das Marktumfeld an, wir gucken uns die Angebotslage an und die Kundenstruktur. Und unser Ziel ist dabei ausdrücklich nicht ein kurzfristiges Market Timing, sondern es geht uns vielmehr um eine robuste und flexible Steuerung über die unterschiedlichen Marktphasen hinweg.
Das heißt also zusammengefasst, insbesondere in Zeiten von hoher Inflation bringen Rohstoffe eigentlich ja so eine wirkliche Stabilität ins Spiel in den Portfolios. Fassen wir das Ganze vielleicht nochmal zum Schluss für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen zusammen. Was ist denn das wichtigste Fazit für die Praxis? Jacques, vielleicht deine Sicht zuerst.
Ja, für mich lässt sich das gut zusammenfassen. Also Rohstoffe sind kein Ersatz für Aktien oder Anleihen. Sie sind vielmehr ein ergänzender Baustein in einem breit aufgestellten Portfolio. Mhm. Eine moderate Beimischung kann je nach Portfolio sinnvoll sein, etwa mit Blick auf Inflation, Geopolitik oder Angebotsengpässen. Wovon ich aber abraten würde, sind punktuelle Einzelwetten auf Gold oder Öl oder einen einzelnen anderen Rohstoff. Die Rohstoffmärkte sind eben komplex. Hier spielen Faktoren wie Lagerbestände, Terminstrukturkurven, Rollrenditen und die Angebotslage eine große Rolle. Deshalb denke ich, dass ein aktiver und breit diversifizierter Ansatz sehr hilfreich sein kann, Chancen zu nutzen und eben die Risiken bewusster zu managen.
Ja, das sind auf jeden Fall wichtige Punkte für die Praxis. Gabriele, wenn du jetzt nochmal drauf schaust, nicht, dass du keine Praktikerin bist, ich weiß, du kennst dich super aus mit allem. Was ist denn die volkswirtschaftliche Sicht noch aus deiner Sicht? Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben?
Ich möchte nochmal was unterstreichen, was Jacques ja eben schon gesagt hat, aber wir müssen uns bewusst machen, Schwankungen gehören dazu. Gerade bei Rohstoffen auch starke Schwankungen. Und das heißt dann eben auch, Rohstoffe sind zwar antizyklisch, können Puffer sein im Depot, aber sie sind kein Wundermittel für irgendwelche schnellen, sicheren Gewinne. Das ist immer wieder wichtig, dass man sich das bewusst macht. Gerade so jetzt im aktuellen Marktumfeld, wo wir ja die Krisen haben, wo wir diese Energierohstoff-Thematik haben, sind sie durchaus ein Baustein, der dann auch Stabilität ins Portfolio bringen kann. Das hat ja dieses Jahr gezeigt. Das hast du, Jacques, ja vorhin auch nochmal betont. Und ganz grundsätzlich möchte ich nochmal das unterstreichen, was wir beide schon mehrfach gesagt haben, Jacques, nämlich wer breit und klug streut, gerade jetzt bei den Rohstoffen auch über die Sektoren, der ist auch in ungewissen Zeiten gut aufgestellt.
Also zusammengefasst kann man sagen, klar, flexibel bleiben, nicht versteifen auf eine Anlageklasse, sondern wirklich auch da Flexibilität zeigen, vor allem aber Risiken streuen und Rohstoffe als stabilisierender Realwertbaustein eben beimischen und als Baustein für das Portfolio mitdenken. Dafür gibt es natürlich die fertigen Produkte, das kann auch jeder selber machen. Ja, und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, dass wir natürlich hier im Podcast keinerlei Anlageberatung machen, sondern das machen die Beraterinnen und Berater in den Sparkassen und Banken. Da kann sich jeder nochmal eingehend beraten lassen im Hinblick auf sein Investment. Und ich glaube, das macht bei den meisten auch Sinn, dass man da nochmal mit einem Experten oder einer Expertin drüber schaut. Ja, ihr beiden, vielen Dank für den Einblick in dieses wirklich spannende und vielfältige Thema. Man denkt ja immer so, ja, bei den Aktien, da lauern die spannenden Geschichten. Aber ich habe heute gemerkt, das mit den Rohstoffen ist doch auch spannend. Und das hängt alles dann doch irgendwie zusammen. Und im Hintergrund gibt es ein ganz großes Gewirr an Zahnrädern und egal an welchem man dreht, die anderen drehen sich immer irgendwie ein bisschen mit. Das habe ich heute nochmal mitgenommen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer waren genauso fasziniert vom Thema. Ja, und ganz wichtig, wir haben jetzt über ganz viele Rohstoffe gesprochen, auch über Weizen etc. Wir als Deka haben uns ja dafür ausgesprochen, dass wir genau in solche Dinge eben nicht investieren, vor allem Grundnahrungsmittel, Lebendtiere etc. Das lassen wir eben außen vor, sondern wir fokussieren uns eben auf die Rohstoffe, die außerhalb dieser beiden Kategorien liegen und investieren nur in solche. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart, uns da so viel Wissen mitgegeben habt. Und wenn Sie eine Frage haben an unsere Experten, das würde dann wahrscheinlich der Ulrich Kater in unserem anderen Podcast Mikro trifft Makro übernehmen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@deka.de und dann werden wir die Fragen auch in die kommenden Podcasts gerne aufnehmen. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.